Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 des Rebellenfunks. Und wir feiern ja sozusagen ein kleines Jubiläum. Das ist ja neben 42 die zweite große Internetzahl. Und in Anbetracht dieser Zahl haben wir uns für heute natürlich auch ein sexy Thema rausgesucht. Doch bevor wir euch das vorstellen, möchte ich euch den mindestens ebenso sexy Mitmoderator-Presenter hier präsentieren. Hallo Niklas.
Das fand ich jetzt sehr liebevoll von dir. Dankeschön. Hallo, willkommen zu Folge Nummer 69.
Ich dachte ja mal, Folge 69, das ist so quasi der digitale Valentinstag. Da kann man das ja mal machen.
Ja, 69.
Ist das lustig? So. Eigentlich hatten wir ja was anderes geplant, nämlich, dass wir über Sexualität in Star Wars sprechen, also passend zu der Nummer 69, aber ehrlicherweise, da gibt es ja kaum was, ne?
Ja, das wäre wahrscheinlich eine 5-Minuten-Folge mit ein bisschen Bezug auf eine altersmäßig sehr ungleiche Beziehung zwischen Anakin und Padme geworden.
Mhm.
Also vor allem mal noch in einem Alter, dem das noch, sagen wir mal, mehr als nur kritisch ist. Und dann hättet ihr, wenn ihr Glück hättet, 20 Minuten gehabt, dafür hätten wir bereits News vorlesen müssen.
Ja.
Ja, also von daher, naja. Ja, heute wollen wir uns ein bisschen, eigentlich würde ja zeitlich passen, weil es ist gerade Anfang Oktober und in ein paar Tagen, ich glaube in 2 Tagen, am 3. kommt ja Star Wars Squadrons raus, würde es ja passen, dass wir darüber reden.
Mhm.
Aber nein, dem ist nicht so. Wir sprechen heute über Mandalore. Wir haben ja letzte Woche uns den Sith-Trailer, genau Tobi, ja, intelligent, den The Mandalorian Season 2 Trailer angeguckt.
Mhm.
Mit ganz vielen verschiedenen Charakteren und haben da gemeint, naja, also wir bekommen jetzt die andere Seite präsentiert. Wer ist das denn genau, der den Jedi-Orden als Order of Enemy Sorcerers sieht?
Genau.
Und das tun wir heute. Das gucken wir uns an, oder?
Genau. Ganz kurz vorher noch ein Wort zu Star Wars Squadrons.
Auch 2. Ich hätte auch was ich aufbringen wollen würde.
Dieser Podcast erscheint am 4. Oktober. Das heißt, zum Zeitpunkt des Hörens ist das Spiel seit gestern veröffentlicht. Wir werden uns allerfrühestens am 15. Oktober dem widmen können.
Nein, keine Chance.
Okay, ich vielleicht, aber Tobi auf jeden Fall nicht. Also eigentlich die Woche später. Ich werde mich in die Seenlande zurückziehen. dort kenne ich mich gut aus.
Ja, und ich halt in die Berglande. Das ist ja genau das Problem. Und zwar genau eine Woche Zeit versetzt.
Genau.
Wir müssen wirklich mal unseren Urlaub timen, Niklas.
Nee, das ist wirklich nicht gut getimt. Ich hoffe, die Podcasts gehen weiter. Wir werden ein bisschen vorproduzieren. Aber dadurch...
Wir hoffen vor allem, es geht auf allen Plattformen weiter. Bei YouTube können wir ein Release-Datum einstellen. Das geht zum Beispiel bei Podomatic nicht, wodurch natürlich sämtliche Podcast-Feeds wie Spotify, Podomatic selber, hilf mir auf die Sprünge, Apple Music, glaube ich auch. Google Podcasts etc. einfach nicht bestückt werden würde. Dann ist natürlich reichen wir das nach,
ja,
aber es kann halt auch wirklich sein, dass wir auf YouTube dann was packen und den ganzen Rest nachreichen, sobald wir wieder da sind. Weil wir an den entsprechenden Sonntagen, und das müssten wir dann immer Sonntag im Laufe des Vormittags irgendwann hochladen, einfach nicht da sind.
Ja, genau. Aber jetzt labern wir schon wieder rum, denn, du wolltest noch was zu Star Wars Squadrons sagen.
Ich wollte noch was zu Star Wars Squadrons sagen, und zwar haben wir doch vor einigen Wochen drüber gesprochen, dass wir es total, oder dass Disney ja anscheinend gelernt hat, dass es keine Microtransactions gäbe.
Mhm.
Es gibt 2 Währungen. Hast du das mitbekommen in irgendeiner Art und Weise? Ich suche gerade den Namen, also die Schlagzeile, die ich da hatte hier. Und es ist natürlich jetzt wieder eine kleine Kontroverse hochgepoppt, weil ursprünglich hieß es mal ja, gar keine Mikrotransaktionen, bla bla. Das wurde auch immer schön präsentiert, quasi wie ein Feature des Spiels, wenn du so möchtest.
Mhm.
Also anstelle von Lootboxen und so Geschichten gibt es keinen Einsatz von Echtgeld direkt. Es gibt aber ein paar neue Infos bezüglich der Spielwährungen. Und es gibt 2 Spielwährungen, nämlich Requisitionspunkte und Ruhmpunkte. Und die können wir uns alle beide ohne den Einsatz von Echtgeld auf verschiedene Weisen erspielen. Und die Requisitionspunkte brauchst du halt für Loadouts, Raumschiffe, Komponenten und so weiter und so fort. Und die Ruhmpunkte, die brauchst du eben für Kosmetik, für den Piloten und das Raumschiff.
Aha, okay.
Genau, also so grob. So, Die kosmetischen Gegenstände soll man aber angeblich nicht nur mit Ruhmpunkten freischalten können. Also zum Beispiel auch durch Abschluss von Singleplayer-Kampagnen teilen, In-Game-Events, Tutorials, bestimmte Herausforderungen. Das werden die FIFA-Spieler unter euch kennen, diese Daily-Challenges und Weekly-Challenges und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, also immerhin, wir bleiben tatsächlich dabei, dass es keine Mikrotransaktionen gibt.
Mhm.
Ich bin nur gespannt, ob es die Möglichkeit geben wird, sich beispielsweise Ruhmpunkte irgendwie zu kaufen, wie die FIFA-Points. Mhm. Also wo du halt für Echtgeld FIFA-Points oder PSN-Guthaben kaufst, davon kaufst du dann FIFA-Points und davon kannst du dann so eine Art Packs öffnen oder sowas und dann so kannst du deine Währung, dein In-Game-Spielgeld quasi erhöhen.
Mhm.
Bin ich gespannt. Wir wissen noch nicht exakt, was es sein soll, aber immerhin soll ein vollständiges Spiel auf den Markt gekommen sein. Wenn's wer von euch schon gespielt hat, sagt uns doch mal eure Meinung, was ihr denkt, wie ihr es findet. So. Und hoffentlich kommt da ja doch irgendwann ein Mandalorianer-Update, dass wir auch Mandalorianer-Schiffe spielen können. Und das ist jetzt auch die Überleitung zum Thema. Tada!
Da, 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 da! Sehr schön. Also, ja, Mandalore, wo fangen wir an, würde ich mal sagen.
Vorne, rechts.
Ich würde tatsächlich ganz chronologisch anfangen. Ich habe so ein bisschen versucht, einen Plan zu haben. Tobi hat natürlich mal wieder gar keinen Plan.
Ja, weil Tobi gerade irgendwie in Arbeit untergeht, die er sich nicht aufgehalst hat, aber die jetzt doch irgendwie da ist. Naja.
Ich höre nur Mimimi, aber gut.
Ja, wirklich.
Auf jeden Fall würden wir vorher vorne anfangen. Und zwar im Jahre 1980. Oder?
Unserer Zeit?
Ja. Beziehungsweise.
Ja, mach doch, gönn dir.
Beziehungsweise 1977, denn mit dem im ersten Star Wars-Film kommt schon jemand in mandalorianischer Rüstung vor.
So, so.
Denn wir sehen da schon jemanden, der Jango Fett, Boba Fett ähnelt, wenn mich nicht alles täuscht im Originalfilm, oder?
Ja.
Genau, also Boba kommt dann vor allem natürlich in Episode 5 vor, als, sag ich mal, auch aktiver Charakter.
Mhm.
Aber in dieser Szene, wo Jabba auf Han Solo trifft, die im Originalfilm gar nicht drin war. Da ist Boba Fett auch dabei. In den Remastered Editions der späteren Jahre, also die Releases auf DVD, Blu-ray, alles Mögliche, auch auf Disney Plus zurzeit, die beinhalten diese Szene, die ja ursprünglich anders gedreht war, hatten wir ja auch schon mal gesagt. Also ursprünglich war da ja Jabba ein Mensch, also ein dicker Mensch, der dann ersetzt wurde durch diese fette Schnecke.
Mhm.
Und diese Szene ist aber drin, da läuft Boba Fett mit. Hat aber keine Rolle oder irgendwas. Und dann tritt er natürlich in Episode 5 und 6 auf. Aber völlig ohne Erklärung, warum er diese Rüstung hat, was diese Rüstung überhaupt ist und wer er ist und was er macht, bis auf, dass er Kopfgeldjäger ist.
Mhm.
Und da ist jetzt die große Frage, wir lernen dann später Jango Fett kennen, wenn man jetzt mal nur die Filmsaga durchgeht.
Ja. Also du willst jetzt alle Serien ebenfalls ausgliedern.
Erstmal schauen wir uns nur die Filmsaga an. Und in der Filmsaga erfahren wir gar nichts von Mandalore.
Nur, dass Jango Fett daherkommt und entsprechend halt auch Boba Fett, weil das doch der Mandalorianer Jango Fett oder so kommt einmal vor.
Nein.
Oder sagen die der Kopfgeldjäger?
Der Kopfgeldjäger. Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Es kommt nie Mandalore vor.
Okay.
Meines Wissens gibt es im Kanon keine Bestätigung, die besagt, dass Jango Fett und damit auch Boba Mandalorianer sind. Denn ich habe nur eine mittlerweile höchstwahrscheinlich Legends-Geschichte im Kopf, dass Jango Fett diese Rüstung von einem getöteten Trupp von Mandalorianern zusammengesammelt und für sich angepasst hat. Damit quasi unberechtigterweise die Mandalorianer-Rüstung trägt, was übrigens Premierminister Almec in The Clone Wars auch irgendwann bestätigt. Da sagt er, Jango Fett ist nur einer in Rüstung, der hat keine Berechtigung, unsere Rüstung zu tragen. Denn zu Zeiten der Clone Wars kennen die Jedi natürlich Jango Fett, beziehungsweise ist Jango Fett schon tot.
Also es gibt diese kanonische Age of Republic Comic-Reihe. Die ist irgendwie 2018, 2019 gelaufen. Mhm. Judy Hauser. Und da gibt es tatsächlich eine Aussage von Django, um da kurz einzuhaken, dass seine Heimatwelt Concord Dawn ist. Das habe ich jetzt nachgeschlagen.
Hier ist existiert im mandalorianischen Sektor.
Genau. Und eine der Hauptwelten, der Kernwelten der Mandalorianer. Ja. Entsprechend könnten das Mandalorianer sein. Aber das, alle Infos zu diesem Planeten sind halt auch Legends. Von daher.
Ja, bis auf, dass wir im Kanon wissen, dass diese Planeten existieren. Dadurch, dass sie in Clone Wars und in Rebels irgendwann mal genannt sind. Und da sind wir jetzt nämlich genau bei dem Punkt. Die Gesellschaft der Mandalorianer, das Volk der Mandalorianer, die Lebensweise und so weiter wird in der Filmsaga nicht beleuchtet, sondern tatsächlich nur in Serien. Jetzt angefangen mit The Clone Wars, beziehungsweise Clone Wars. In The Clone Wars kam das, glaube ich, nicht vor. Das habe ich auch nicht gesehen. Also, du weißt ja der Unterschied, ne? The Clone Wars und Clone Wars.
Ja, ja, das eine ist der Film, das andere ist die Serie.
Nee.
Also halt umgekehrt.
Nee, ist es nicht. Es gab diese eine Zeichentrickserie vor der Animationsserie Clone Wars, die hieß The Clone Wars. Die ist nicht mehr Kanon, aber da ging es auch um die Klonkriege.
Ah, okay.
Und genau, die nehme ich da jetzt mal aus. Mit allem, was wir jetzt hier sagen, stützen wir uns rein auf kanonisch bekannte Inhalte. Eventuell streue ich dann mal sowas ein, was ich von Legends weiß. Aber dadurch, dass die Mandalorianer, dadurch, dass natürlich damals Boba Fett eine wahnsinnige Euphorie bzw. Interesse geweckt hat in der Fangemeinschaft, sind so viele Legends um Boba Fett, um die Mandalorianer und so weiter entstanden, dass es wirklich völlig überhand nimmt in den Legends, was es da für Geschichten gibt. Und
klar,
ich würde jedem nur raten, der sich wirklich dafür interessiert, sich das alles mal anzuschauen. Viele Dinge widersprechen sich innerhalb der Legends und dann natürlich mit dem neuen Kanon. Aber
ja,
es ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert da.
Allerdings können wir diese Legends ja auch, ich meine, so lesenswert sie vielleicht sein mögen oder so ansprechend oder so cool diese Geschichten wären, wären sie Kanon. Wir können sie ja wirklich getrost ausklammern, weil sie einfach keine Rolle spielen werden für Staffel 2.
Ja.
Sondern für uns geht es ja hauptsächlich darum, mal so ein bisschen dieses Verhältnis der Mandalorianer zueinander, beziehungsweise der Mandalorianer zu den Jedi, beziehungsweise der Mandalorianer zu den Sith zu erkunden, um uns ein bisschen vorzubereiten darauf, was in Staffel 2 passiert. Denn wir erfahren bereits im Trailer, dass die eine Vorgeschichte haben. Die Jedi und die Mandos. Wir erfahren aber nie genau, welche. Dazu müssten wir Clone Wars geguckt haben, dazu müssten wir Rebels geguckt haben. Dazu müssten wir vielleicht noch ein paar Comics gelesen haben. Und natürlich ist die Frage, inwieweit das wirklich zutrifft. Ich weiß, dass sich unser Mando selber als Mandalorianer sieht. Er ist aber keiner. Also nicht geboren. Und es wäre dann halt auch die Frage, inwiefern er der Mandalorianer ist. Ob er da quasi durch kulturelle Überzeugung eine Staatsbürgerschaft erlangt.
Ja, da gibt's doch dieses Zitat, ne?
Heißt aber natürlich auch, dass er möglicherweise, nur kurze Gedanken zu Ende zu bringen, in der Lage wäre, einen möglicherweise bestehenden Konflikt zwischen den Mandalorianern und den Jedi zu beenden. Weil er spielt auf keiner von beiden Seiten von Geburt an.
Ja.
Genau, Zitat.
Wie Din Djarin nämlich mit Cara Dune bespricht. Also Din Djarin ist, wer das noch nicht mitbekommen hat, unser Mandalorianer in der Serie. Mandalorian isn't a race, it's a creed. Ich weiß jetzt nicht, wie man Creed am besten übersetzt.
Credo.
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 Ja.
Oder eine Glaubenslehre, eine Überzeugung.
Mir ist nur der sehr gute Musiker und Gitarrist Creed Bratton ein Begriff. Aber ansonsten.
Check for his purse.
Es gibt natürlich dann auch solche Leute wie Apollo Creed und so weiter. Aus Rocky, glaube ich, oder?
Und aus The Mandalorian.
Rocky Creed?
Oder Greef Karga ist doch Apollo, oder?
Ja?
Warte, das habe ich schon 500 Mal gesagt. Das habe ich schon 500 Mal gesagt. Jetzt pass auf. Greef Karga ist Carl Weathers. Carl Weathers hat in der NFL gespielt.
Genau.
Das kann ich mir immer merken. Okay, jetzt hängt mein Google. Ich wollte gerade nachgucken.
Das ist natürlich jetzt schade. Aber natürlich, Din Djarin ist davon überzeugt, Mandalorianer ist keine Rasse.
Sein Durchbruch schaffte er, also Carl Weathers, mit der Rolle des Apollo Creed 1976 in Rocky, welchen er auch in den Teilen 2 bis 4 darstellte.
Tja.
Ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere war Predator, wo er an der Seite von Arnold Schwarzenegger gegen einen außerirdischen Jäger antreten musste. Genau.
Ja, und damit, damit schließt sich der Kreis quasi.
Ja, wirklich. Es war jetzt unbeabsichtigt, aber cool. Hey, läuft.
Genau. Und es ist jetzt halt interessant, tatsächlich, die Mandalorianer wären in dem Sinne keine Rasse. Ein Credo, ein Volk. Und das beschreibt es tatsächlich, glaube ich, eher. Es ist ein Volk. Und es ist auch ein sehr heterogenes Volk. Oft in Star Wars ist es ja so, du hast Coruscant. Und Coruscant ist dann eine Stadt und das ist Coruscant. Ja, im Gegensatz dazu, oder ist halt Mandalore zwar ein Planet, aber die Mandalorianer wohnen und leben nicht nur auf Mandalore, sondern auf verschiedenen Planeten des mandalorianischen Sektors. Wie schon angesprochen, Concord Dawn und andere Planeten. Concordia ist ein Mond von Mandalore. Concord Dawn ist dann auch ein anderer Mond, würde ich jetzt mal behaupten, ne?
Mhm.
Beziehungsweise ein anderer Planet, beziehungsweise ehemaliger Planet. Concord Dawn ist so ein sehr zerstörtes Trümmerfeld in diesem mandalorianischen Sektor. Also da gibt es verschiedene Planeten. Concord Dawn-System, Mandalore-System, New Climan-System und Pindar-System. Und die Pindianer sind auch noch Spezies da. Die Pindien kennen wir tatsächlich als aus Clone Wars auch. Und zwar zum Beispiel ist Moralo Eval ein Pindien. Ein Pindaner. Oder Osi Sobek, auch der Kerkermeister von Jedi-Meister Even Piel, wenn du dich daran erinnerst, an die Storyline mit der Zitadelle. Also die sehen so reptilienmäßig aus.
Ich weiß schon.
Die sehen ziemlich kacke aus, aber das okay.
Wirklich greislich.
Genau, das sind so auf jeden Fall...
Bisschen wie so ein Schädelknochen alleine.
Ja, das ist auf jeden Fall der mandalorianische Sektor. Und es gibt jetzt tatsächlich diverse Vorkommnisse, die in der Geschichte der Mandalorianer dazu geführt haben, dass diese, sag ich mal, Rivalität beziehungsweise dieser Hass zwischen Jedi und bestimmten Gruppen der Mandalorianer entsteht. Deswegen, ich habe schon gesagt, es sind zumindest in der Phase, die wir kennen, in den Klonkriegen und später während der Zeit des Galaktischen Imperiums, ist das kein heterogenes Volk. So wie zum Beispiel die Gungans, die halt eine Schlabberbacke vorne weggelaufen haben und die sagen, da geht's lang und alle, ja, da geht's lang. Denn,
okay.
Bitte was?
Okay, kann man so beschreiben.
Kann man so beschreiben, oder? Finde ich schon.
Dignitiv.
Die Mandalorianer haben normalerweise tatsächlich einen Prime Minister, also einen Premierminister, zumindest während der Klonkriege und später.
Gut, wobei du jetzt halt auch fragen musst, also andersrum. Ja. Es gibt den Premierminister.
Ja.
Sie haben aber eine Königin beziehungsweise eine Herzogin.
Ja.
Die aber irgendwie wiederum beide in Rivalität zu diesem Clan-System stehen.
Ja, denn die Herzogin ist ein Clan-Oberhaupt und dann ist halt dieser Clan an der Macht, quasi wie ein Königshaus. Aber eigentlich ist das eine erbliche Geschichte?
Oh Gott, muss die sich nicht die Mehrheit der Clans sichern, die sie quasi vertreten?
Ja, so in etwa.
Und die ihr dann folgen und die ihr, außer sie hat natürlich das Darksaber, weil dem müssen sie alle folgen, dem widmen wir uns übrigens mal extra, dem Darksaber.
Nein, das kommt jetzt auch gleich.
Ja, aber in aller Ausführung.
Mega vor gerade.
In aller Ausführung mit den Wechseln, oder? Machen wir das doch nicht jetzt noch.
Tobi macht gerade mal kurz die Miley in meinen Plan für diesen Podcast.
Die Miley?
Die Miley. I came in like a wrecking ball.
Ah, ja, Entschuldigung. Teil ihn mir halt mit, ja? Hier bitte den Ablaufplan mit Minuten und Methodik.
Genau. Top 1 der Tagesordnung.
Ja, wirklich.
Naja, auf jeden Fall gibt es eben dieses Clan-System.
Habe ich einen Ohrwurm. Voll. Nee, auf jeden Fall glaube ich, also jetzt um die Frage gerade endgültig zu beantworten, bevor wir jetzt abgeschweift sind, egal. Sollte ich mal nachgucken. Die Frage stellen wir uns irgendwie alle 2 Wochen. Ich glaube nicht, dass das erblich ist.
Ich glaube es auch nicht. Wir lassen uns natürlich sehr gerne korrigieren.
Interessant wäre dann auch natürlich, in wessen Hände während der Wahlperiode und wahrscheinlich des Wahlkampfes die Befehlsgewalt quasi fällt.
Ja.
Ob das der Premierminister ist? Und welche Funktion hat er dann? Naja.
Ja.
Es ist irgendwie politisch unklar, aber wir wohnen da ja auch nicht.
Wir wohnen da auch nicht. Wahrscheinlich muss man Mandalorianer sein, um es zu verstehen und zu fühlen.
Es ist wie Italien, politisch unklar.
Genau.
Oder England.
Auf jeden Fall gab es damals den mandalorianischen Krieg gegen die Jedi. Also der Mandalorianer-Jedi-Krieg.
Da gab es auch nur einen.
Naja, das ist so, das ist eher eine unklare Phase von diversen Schlachten, die geschlagen wurden.
Okay.
Das ist auch noch nicht so ganz groß beleuchtet im Kanon. Also was vor allem gibt es ein Wandgemälde auf Mandalore, das wir mehrfach sehen in Rebels und in Clone Wars, das so sehr, aber sehr stark an Picassos Guernica erinnert.
Oh, nice. Das mag ich.
Also wirklich, total. Wenn du dir das anschaust, das ist wirklich, es könnte wirklich so von der Bildkomposition her, es ist, Guernica ist ja sehr abstrakt. Auch von der rein räumlichen Bildkomposition her.
Ja gut, Picasso ja grundsätzlich.
Genau,
also Picasso nimmt die Realität und zerlegt sie.
Genau, ich wollte es nur sagen. Also es nimmt auf jeden Fall ganz deutliche Anleihen an Guernica. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich sogar tatsächlich einfach Ausschnitte genommen hat. Aber es wirkt sehr viel aufgeräumter. Also es ist nicht so durcheinander, aber vom Stil her auf jeden Fall dieses Picasso-Bild.
Okay, aber könnt's auch einfach, ich meine, Picasso zeigt ja da den, auf dem Bild Guernica, den Angriff einer Luftwaffenstaffel, entweder auf die Stadt Guernica oder die Luftwaffenstaffel hieß Guernica, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Die Stadt hieß Guernica und die Luftwaffenstaffel waren die Deutschen. Während des Spanischen Bürgerkriegs.
Aber irgendwie dann Kondore oder Adler oder Greifvögel oder irgendwie so hieß die Staffel. Na gut, wie halt Luftwaffe heißt.
Kondor, glaube ich.
Ne? Kondor, schon. Ja. War der erste Ding richtig. Aber ist dieses Bild denn vielleicht, also das in auf Mandalore vielleicht nicht einfach generell orientiert, eher an so Darstellungen von Kriegsszenen?
Also es zeigt einen mandalorianischen Krieger im Kampf gegen Jedi, beziehungsweise mindestens eine Jedi, ein Lichtschwert sehe ich durch die Luft fallen, an ein anderes Wesen.
Hast du mal kurz einen Link?
Ich habe einen Link, ja, warte kurz.
Schick doch mal, für euch ist er in der Beschreibung.
Nee, der wird sogar getwittert.
Auch das.
Der wird sogar getwittert. Aber guck mal
hier. Wer uns übrigens nicht auf Twitter folgt, macht das doch mal. Wir sind.
Das ist das Bild.
Wahnsinnig effektiv damit.
Genau.
Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich auch, wieso du Guernica sagst. Ja, das ist ja also, vollkommen.
Also vor allem also
diese Gesichter, das ist ja völlig Picasso.
Genau, vor allem die Person ganz links. Aber es ist halt etwas räumlicher, etwas klarer zu verstehen.
Ja, etwas weniger kaputt.
Man sieht 3 Jedi kämpfen gegen einen Mandalorianer, eventuell. Mandalore the Great, der die Truppen damals angeführt hat. Der Mandalorianer. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr an diesem Krieg aufhängen, denn vor allem das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass er siegreich für die Jedi ausgegangen ist.
Okay.
Es ist aber vor allem super lange her, denn danach kommt irgendwann der Jedi-Sith-Krieg.
Moment, hast du denn für die einzelnen Kriege jeweils ungefähre Jahreszahlen?
Nein.
Oder habe ich die jetzt verpasst? Nein.
Nein, steht hier leider nicht dabei. Es kann natürlich sein, dass, weiß ich nicht, dass in den Legends Jahreszahlen genannt sind.
Okay.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte mir jetzt allerdings die Legends dazu extra mal nicht durchlesen.
Ja, verstehe ich.
Ah ja, okay. Ich habe mal kurz auf die Legends geklickt, ist klar.
Ja, das. Ich glaube, da verachtfacht sich die Seite mal eben.
Mhm. Commanders Mandalore the Ultimate heißt er da. Cassus Fett, aha, da gibt es zum Beispiel einen Vorfahren von Boba Fett und Jango Fett.
Gut, wobei die Fett ja laut Kanon ein Bauernclan auf Concord Dawn sind.
Ja, gut.
Und der halt einfach riesig groß ist und eigentlich V-E-T-T, glaube ich, oder V-E-T-H geschrieben wird.
Ja, hier in den Legends wird tatsächlich einer F-E-T-T geschrieben.
Und genau, irgendwie so.
Also das Ende wird hier beschrieben als 3960 vor der Schlacht von Yavin. Mhm. Battle von Malachor 5. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. So.
Nee, das ist.
Wir wissen nur den Ausgang, die Jedi haben gewonnen. Und zwar mit so einem apokalyptischen Event, dass der Planet Mandalore komplett unbewohnbar geworden ist. Und nur noch in Städte in riesigen Kuppeln existieren. Ansonsten sieht das aus wie eine weiße Salzwüste mit Kratern.
Okay, aber woran liegt das? Haben die mit irgendwas draufgeballert?
Das weiß man nicht.
Das weiß man nicht, okay.
Also bei diesem Battle of von Mandalore ist halt dieser Mandalorian Cataclysm passiert. Was auch immer habe ich jetzt mit apokalyptischem Event übersetzt.
Okay.
Und dadurch wurden halt die Mandalorianer entscheidend geschwächt, auch wenn sie noch andere Systeme hatten, aber ihre Hauptwelt wurde halt entscheidend geschwächt. Und dadurch war dieser Krieg einfach beendet.
Mhm.
Was natürlich dazu führt, dass im mandalorianischen Volk eine wahnsinnige Lust auf Rache entstanden ist, würde ich es jetzt mal nennen. Zumindest unter einigen.
Die ja den auch der Bezeichnung An Order of Enemy Sorcerers ja bis heute noch dann scheinbar zugrunde liegt.
Ja.
Also bis heute in Anführungszeichen. Ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Okay.
Und dann ist noch die Frage nach dem Darksaber. Das ist die eine Seite, ja?
Mhm.
Und dann kommt noch das Darksaber. Also das Darksaber wurde erschaffen von Tarre Vizsla, dem ersten Mandalorianer, der jemals Mitglied des Jedi-Ordens war. Und hierfür gibt es jetzt tatsächlich eine Zeitangabe, nämlich über 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das wäre, wenn man es jetzt mal so nimmt, nach den Mandalorianer Jedi-Kriegen. Wenn man jetzt mal diese 3000 irgendwas da, sag ich mal, als Gesetz erachtet, das ist jetzt unklar. Aber er war eben Mitglied des Jedi-Ordens und war es dann später nicht mehr.
Okay.
Er hat den Jedi-Orden verlassen und ich weiß gar nicht, ob der dann nicht eigentlich einer der verlorenen 20 sein müsste.
Sag nochmal den Namen.
Tarre Vizsla.
Doch, ja, ist er. Über den haben wir schon mal geredet, glaube ich, in der verlorenen 20-Folge. Und haben damals, da war dann gerade auch die Folge draußen mit den Mandalorianern, die Seite an Seite kämpfen in der Staffel 1, haben wir gesagt, oh, Vizsla und Vizsla. Und dann hast du noch gesagt, ja, guck mal, die schreibt man doch gar nicht anders. Und ich glaube, der Name Vizsla von dem aus The Mandalorian ist ja mittlerweile offiziell als fehlerhaft charakterisiert worden. Man müsste ihn V-I-Z-S-L-A schreiben.
Ja.
Also ja, das ist einer der Verlorenen, Gefallenen.
Die Jedipedia kennt als Mitglieder der verlorenen 20 nur drei, und zwar Radaki, Trennis und Doku.
Haben wir in einem anderen Zusammenhang dann über Tarre Vizsla geredet?
Ich weiß es nicht.
Na gut, kann ja sein.
Auf jeden Fall war er Jedi und hat die Jedi dann verlassen, um mit dem Haus Vizsla die Mandalorianer anzuführen. Und damit wurde sein Dunkelschwert, sein Lichtschwert, das so sehr untypisch aussah für die Jedi, dadurch, dass es einerseits eine Klinge hatte und keinen Stock in dem Sinne, sondern eine platte Klinge und eben dunkel war, mit so weißen Blitzen, damit man es auch irgendwie erkennt, dass es halt was Besonderes ist und nicht einfach ein schwarzes Stahlschwert.
Ja.
Dadurch wurde das zu einem Herrschaftssymbol von Mandalore. Das Darksaber. Und dieses Darksaber ist dann irgendwann in das Jahr 21 vor der Schlacht von Yavin im Besitz von Pre Vizsla gewesen.
Okay.
Allerdings haben die Jedi dieses Lichtschwert irgendwann zwischendurch in ihrer Gewalt gehabt, im Jedi-Tempel. Ah nee, the weapon was kept in the Jedi Temple after Vizsla's passing. Ah ja.
Aber Tarre Vizslas Passing.
Genau. Also Tarre Vizsla, der Jedi, ist gestorben und dann wurde das Dunkelschwert von den Jedi eingenommen, beziehungsweise Das Schwert wurde eingenommen.
Ja, aufbewahrt halt einfach. Aufbewahrt.
Genau. Wurde aufbewahrt und während des Falls der Alten Republik sind wieder Konflikte zwischen den Jedi und Mandalore aufgeflammt. Mandalorianer haben den Jedi-Tempel gestürmt und haben das Dunkelschwert an sich gebracht und sind wieder abgehauen.
Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wieso es raus ist aus dem Besitz der Jedi.
Ganz genau. Und dadurch ist es eben wieder zum Symbol des Herrschaftsanspruches auf die Mandalorianer geworden, mit dem Begriff des Mandalors. Also es wird Mand-Alor geschrieben, oder Mandalore, als Herrschaftsbegriff für Mandalore. Mhm. Dafür haben wir drei bekannte Beispiele, die bekanntermaßen im Besitz des Dunkelschwertes waren und dadurch den Anspruch, das mandalorianische Volk zu führen, begründet haben. Und zwar einerseits war das Tare Vizsla, der angesprochene Jedi, hat eben die Mandalorianer vereinigt und zu großen Siegen geführt angeblich.
Ja.
Dann ging es, der nächste im Kanon bekannte Inhaber ist Pre Vizsla, den wir aus Clone Wars kennen, der das auch benutzt, der Anführer der Death Watch, der es auch benutzt, um mit Obi-Wan zu kämpfen und so weiter.
Mhm.
Dann ist das natürlich weitergegangen zu Darth Maul irgendwann. Der hat allerdings nicht den Anspruch gehabt, Mandalore zu werden, also das Volk von Mandalore anzuführen, sondern er wollte halt einfach die Ressourcen, die Mandalore ihm bietet und die Möglichkeiten. Und dann,
wie immer.
Und dann gab es zu Zeiten von Rebels Bo-Katan Kryze.
Gut, jetzt lässt du aber Sabine Wren aus.
Sabine Wren hat aber nie den Anspruch auf den Titel des Mandalore gehabt.
Okay, hatte Maul den? Denn der hatte das Darksaber auch besessen.
Maul habe ich da jetzt nicht dazu gezählt, denn er hat für mich nicht den Anspruch gehabt, das mandalorianische Volk zu führen, sondern nur das mandalorianische Volk bzw. den Planeten auszubeuten, was es an Möglichkeiten und Ressourcen gab.
Okay.
Damit, also Mandalore nimmt für mich in Anspruch, alle Mandalorianer zu vereinen und über alle zu herrschen bzw. alle anzuführen.
Okay.
Genau. Das ist diese Geschichte mit dem Dunkelschwert. Und da hat man natürlich zum ersten Mal eine Verwebung von, also nach dem Krieg, von Jedi und Mandalorianern. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Hallo, damit ich in Ruhe was trinken kann.
Ja, mach doch mal. Ich finde es halt alles erstmal mega verworren. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt, dass wirklich alle Mandalorianer bedingungslos dem Schwertträger folgen würden, wenn der sein Schwert präsentiert. Das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine.
Nur wenn es dunkel ist. Und
nur wenn es dunkel ist. Ja, das stimmt. Und flackert dabei. Dann solltet ihr zum Arzt gehen.
Oh ja.
Gottes Willen, wir driften ab.
Und wenn das Schwert normalerweise nicht dunkel ist und plötzlich aussieht wie eine Aubergine, geht auch zum Arzt.
Ja. Und schiebt keine Gewichtsscheiben drauf, weil, naja, was? Die Feuerwehr lacht. Na, egal.
Was?
Egal. Was? Hast du das nicht mitbekommen?
Nein, Moment. Kurzer Timeout. Also von Mandalore, das müssen wir jetzt kurz im Podcast erörtern. Bitte was?
Ein Typ vor 2 Jahren hat sich über sein Schwert eine, weil er keinen, oh Gott, ich will das nicht im Podcast machen.
Doch, mach das mal im Podcast. Das passt zu
Nein,
Folge Nummer 69.
Ich will das nicht im Podcast machen. Gut, das passt zu Folge 69, das stimmt. Aus autoerotischen Gründen und in der Mangelung besser geeigneter oder speziell dafür geeigneter Objekte eine 2,5-Kilo-Scheibe, nee, eine 5-Kilo-Scheibe, drüber.
Also so eine, um eine Hantel zu beschweren quasi.
Genau.
So ein Ding.
Und, okay. Und dann kam das Blut nicht mehr raus.
Oh, schön. So richtig
schön
abgeklemmt.
Die Berufsfeuerwehr München musste ihm das Ding dann runterschneiden.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt...
Moment, sein Schwert oder die Scheibe?
Die Scheibe. Es gibt, ich spreche aus Erfahrung, es gibt keinen einzigen Sanitäterkurs oder Erste-Hilfe-Kurs oder medizinischen Fortbildungskurs oder sowas in der Feuerwehr oder anderen Rettungsorganisationen, wo unter anderem diese Geschichte nicht fallen würde.
Okay, sprich, Wenn ihr im Raum München mal dieses Problem habt, seid unbesorgt, die Retter wissen, was zu tun ist.
Die hatten das schon mal.
Okay.
Ah, so, jetzt sind wir die Folgennummer auch gerecht geworden.
Timeout zu Ende, bitte zurück zu Mandalore.
Gut, ich meine, du hattest nach meiner Meinung gefragt. Es ist schwer, eine Meinung zu historischen Fakten zu haben, außer man ist Donald Trump, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Gut, klar.
Das Einzige, was jetzt für mich natürlich noch offen ist, was passiert, nachdem Sabine Wren das Bo-Katan Kryze übergibt, also oder übergeben will. Bo-Katan hat keinen Bock drauf. Satine übernimmt's. So, und dann ist ja irgendwo eine Lücke. Nee, und dann übernimmt's Bo-Katan doch erst wirklich, so rum. Mhm. Richtig? Also, und dann irgendwann Bo-Katan. Mhm. Buff Moff Gideon.
Hm. Ja.
Und, also, wir haben ja schon letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass er das in der Great Purge, in der großen Säuberung, wie sagt man denn da?
Säuberung.
Von Mandalore, das wahrscheinlich an sich genommen hat, wie auch immer das geschehen ist, jetzt oder warum auch immer.
Ja, ich vermute einfach, dass er der Anführer dieser Aktion war.
Es kann auch einfach sein, dass er so eine einzigartige, also ja, klar, Logo, Anführer der Aktion, ja, wahrscheinlich auch auf imperialen Befehl.
Eben,
ich frage mich nur, wieso nimmt er das an sich? So ein linientreuer Imperiumsoffizier würde das nicht tun. Ist er ein
so
Kunst-
jemand,
und Artefaktsammler wie, wie hieß der Blauhäutige?
Thrawn,
danke. Ist er ein Kunst- und Artefaktsammler wie Thrawn, der das halt haben will, weil haben will und möglicherweise studieren? Oder will er halt eine Waffe haben, die einzigartig ist, so wie Grievous? Oder hätte er halt gerne einfach ein Volk hinter sich, das ihm folgt?
Deswegen heißt es ja auch Volk, ne?
Ich hab's mir gerade gedacht und hab mir gedacht, komm, den verkneifst du dir, der ist zu schlecht.
Ja, aber
er
mir
wird
ist kein
nach,
Witz
nach
zu
der
billig.
Schwertgewichtscheiben-Diskussion gerade passt
genau.
Ja nicht. Aber gut, wir haben einen, der geht auch ganz trocken rein.
Ich würde jetzt nochmal sagen, er ist auf jeden Fall von Mandalore, ich will nicht sagen fasziniert, aber er beschäftigt sich sehr viel mit Mandalore. Von ihm erfahren wir den Namen Din Djarin, den sonst keiner in seinem Umfeld kennt.
Gut, ja, stimmt, das war.
Das heißt, er hat sich sehr viel damit beschäftigt. Er weiß allerdings auch viel von Cara Dune. Er weiß ihre Backstory sofort. Und es wird bekannt, dass er ein ISB-Officer war. Also, imperiales Sicherheitsbüro.
Entsprechend wäre natürlich als ISB-Officer, ist jetzt keine Überraschung, wenn er die Namen der Elitesoldaten oder der ehemaligen Elitesoldaten der Republik kennt.
Ganz genau.
Die Frage
genau.
ist halt, woher Din Djarin dann hat. Und möglicherweise hat er einfach eine fette Obsession mit Mandalore. Dass er sich halt wirklich erhofft, dass das möglicherweise der Schlüssel zum Wiederaufbau des Imperiums oder eben vielleicht in ursprünglicher Planung zur Übernahme des Imperiums ist. So quasi, yo, ich hol mir das jetzt und ich habe hier das Darksaber und die müssen mir alle folgen. Und er hat halt einfach ein großes geschichtliches, historisches Wissen und kennt vielleicht die wichtigsten Player. Oder er folgt Din Djarin schon eine Weile, weil er genau weiß, dass es irgendwo noch Mandalorianer so wie in einer Diaspora verteilt über die Galaxis gibt und dass der halt irgendwie Zugang zu einem größeren Block von denen hat.
Das kann natürlich sein.
Und dass er natürlich gerne möglichst viele hätte, um das Imperium zu übernehmen.
Okay.
Wobei natürlich eine, also ich spinne mir jetzt hier gerade was zurecht. Das ist
ja,
mir völlig
total.
Klar. Es ist natürlich jetzt völlig faktenbasiert und faktenunbasiert und eine reine Theorie.
Mhm.
Also ich überlege nur nach Gründen, warum hat er das Darksaber? Und die für mich am wenigsten langweilige Erklärung ist, dass er Pläne damit verfolgt.
Mhm.
Und ich, nachdem er wahrscheinlich eher kein Jedi ist, glaube ich nicht, dass er besonders geschickt im Umgang mit so einem Darksaber ist.
Mhm.
Und ja so unter Umständen möglicherweise einfach versucht, möglichst viele Mandalorianer hinter sich zu scharen, um das Imperium übernehmen zu können.
Aber warum
oder was
würde,
davon übrig ist.
Aber warum würde er Mandalorianer hinter sich scharen, die er geholfen hat zu vernichten während The Great Purge?
Und das ist jetzt die große Frage. Dass da habe ich so ein Ding in der Ich glaube, da würde uns Staffel 2 erst Auskunft geben.
Ja, ich glaube tatsächlich einfach, er hatte mal einfach den Auftrag, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber die Endlösung der Mandalorianer-Frage herbeizuführen.
Endlösung ist immer ein blödes Wort.
Ja.
Ja.
Nein, also, Der Rest des Begriffs war nicht gut.
Aber es kommt ja programmatisch aufs Gleiche raus.
Genau, eben, es kommt programmatisch aufs Gleiche raus. Die große Säuberung an den Mandalorianern war ein Völkermord nach allem, was wir wissen. Ich meine, dass er sich jetzt mit den Jarin, Cara Dune und so weiter beschäftigt, stammt nach allem, was wir bisher wissen, nicht aus eigener Motivation, sondern daraus, dass er eigentlich ja was von Baby Yoda will. Und die beiden ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, darin Baby Yoda zu bekommen. Ansonsten wäre ihm das, glaube ich, tatsächlich völlig wurscht gewesen, was Mando machen würde.
Aber trotzdem beantwortet es die Frage nicht, wieso er den Namen Din Djarin weiß. Soll das ein Hinweis darauf sein, dass einfach noch die imperialen Strukturen wahnsinnig stark und in Ordnung sind?
Ja, ich würde tatsächlich
dann weiter funktionieren.
Ich würde tatsächlich behaupten, dass es dass sein Client, dieser Alte, der,
ja, der Werner Herzog?
Genau, der Mando beauftragt hat, dass der einfach quasi nur einen Kopfgeldjäger, der den Ruf hatte, sehr gut zu sein, beauftragt hat.
Ja.
Und den hat er dann, nachdem das dann nicht geklappt hat, hat er das ja weitergegeben offensichtlich an seinen, Moff Gideon. Ansonsten wäre er da ja nicht gekommen nach Nevarro.
Ja.
Und ich glaube, dann hat er halt Untersuchungen angestellt, okay, wer könnte das sein? Kriege ich Informationen über den mit seinen alten ISB-Kanälen und Fähigkeiten? Ich glaube, so rum wäre es gewesen.
Möglich, aber auch das würde bedeuten, dass trotz Zerstörung des Todessterns und erheblicher Verluste gegen die Rebellen die prinzipiellen Kommunikationslinien des Imperiums noch in Ordnung sind.
Zumindest in dem Sektor von Moff Gideon bzw. in seiner Organisation.
Und der Todesstern wohl noch nicht die Funktion innehatte für das Imperium, die Paris für Frankreich hat, nämlich das Zentrum von allem.
Ja, okay.
Also einfach so als, ich denke mir das immer, das ist so ein ganz netter Vergleich.
Mhm.
In Frankreich führen gefühlt alle Wege nach Paris und jede wichtige Behörde ist in Paris. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du sowas baust wie den Todesstern, dass das auch langfristig die Absicht ist. Und das dann natürlich auch wiederum sinnvoll wäre, als erstes deine wichtigsten Geheimdienste wie das ISB dahin zu holen, weil da kannst du halt mal schlecht infiltrieren. Außer natürlich irgendwer baut ein Hintertürchen ein. Mir die Überlegung, die ich jetzt gerade noch hatte, war, dass er vielleicht auch persönliche Rachegründe hat. Deswegen auch das Darksaber führt.
Genau.
Wir sehen ja die Mandalorianer, die Din Djarin retten als Kind.
Ja.
Vielleicht war er genau auf der anderen Seite. Er war da und wurde für seinen Teil und seine Familie von den Mandalorianern überfallen. Es gibt ja immer zwei Seiten der Geschichte. Er sich deswegen die Vernichtung aller Mandalorianer auf die Dinger geschrieben hat, auf die Fahnen geschrieben hat, deswegen auch die Great Purge, also diese große Säuberungsaktion leitet und sich deswegen auch das Darksaber nimmt, weil das ja dann, wenn es in seinem Besitz ist, von jemandem der Mandalore hast, der ultimative Triumph über Mandalore und die Bewohner des Planeten wäre.
Das stimmt. Das ist richtig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte, auf die sie gerade hinausläuft, zwischen dem Protagonisten Din Djarin und dem Antagonisten Moff Gideon, völlig ohne persönliche Animositäten auskommt. Das
glaube
ich bei Star Wars einfach
nicht. Irgendeine persönliche Geschichte wird es da geben. Lass uns doch aber mal zum eigentlichen Thema zurückgehen.
Oh Gott, ja?
Und das ist immer noch der Jedi-Orden und Mandalore.
Das stimmt.
Ich habe jetzt ganz viel über diese alte Geschichte geredet, also dieses, wie kam es dazu, dieser Jedi-Krieg und so weiter.
Ja.
Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen, was passiert während Clone Wars.
Oh Gott, wird jetzt ein unaufdröselbares Geflecht.
Nein, also wir wollen auch diese Folge nicht so lang machen wie die letzte. Ich meine, wir haben jetzt schon in etwa 45 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen, so reine reine Endzeit. Das heißt, wir gehen jetzt mal so langsam rein. Also ich gehe auch davon aus, dass die Story in Clone Wars und Rebels den meisten irgendwie bekannt vorkommen sollte, die diesen Podcast hören, weil ich glaube nicht, dass irgendwer, der diesen Podcast hört, sich nur mit den Filmen beschäftigt hat. Und
Grüße an Timo an dieser Stelle.
Stimmt. Aber ich weiß nicht, ob der den Podcast hört.
Weiß ich nicht, aber er war schon oft zu Gast. Und also
das stimmt.
Alleine, ich glaube, dass es durchaus viele gibt, die sagen, komm, dieses Animationszeug ist einfach nicht meins, ich befasse mich damit nicht.
Verstehe ich auch.
Die ganz Star Wars-Motivierten lesen sich vielleicht dann irgendwo eine Zusammenfassung hinterher durch, was passiert ist, oder in einem YouTube Rewind oder sowas in die Richtung. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt Mando ganz cool finden, aber Rebels und Clone Wars nicht gucken.
Das ist richtig. Stimmt, hast du recht. Trotzdem möchte ich jetzt ungern die komplette Story von Mandalore in Clone Wars nacherzählen.
Das ist korrekt und da gibt es garantiert auch 100 verschiedene YouTube-Videos, die das besser zusammenfassen, als wir es jetzt könnten.
Genau. Also wir haben einerseits, ich habe schon gesagt, heterogene Gruppe. Es gibt jetzt zum Zeiten der Clone Wars gibt es die Death Watch als Splittergruppe auf einem Mond von Mandalore, die extremistische Ziele verfolgen. Denn die Gesellschaft Mandalores, die, sag ich mal jetzt mal, Hauptgesellschaft Mandalores, in Anführungszeichen, hat sich...
Regiert von?
Satine.
Genau.
Regiert Kenobis, von
heimlicher Flamme.
Genau. Was übrigens auch sehr interessant ist, die hat doch einen, hat die nicht einen Sohn? Und der sieht irgendwie so sehr nach der Mischung aus Obi-Wan aus Clone Wars und Satine aus Clone Wars aus. Aber... Da hab ich letztens mal Bilder gesehen. Aber ist okay. Egal. Auf jeden Fall Obi-Wans alte Flamme. Durch alte Verflechtungen. Eine Mission, die er damals als Padawan noch alleine durchgeführt hat auf Mandalore und sie beschützt hat und so weiter. Sind die sich sehr nahe gekommen und eigentlich war Obi-Wan auch bereit für Satine den Jedi-Orden zu verlassen. Tatsächlich. Und nur mit ihr dann und so weiter. Herzogin Satine regiert Mandalore mit Hilfe von Premierminister Almec in einer pazifistischen Gesellschaft.
Kurz zu Obi-Wan. Entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche. Ich lese gerade in Wikipedia und hier steht wortwörtlich, während ihrer Jugend baute Satine eine Liebesbeziehung zu Obi-Wan auf.
Ja.
Okay, also die Liebe ist offiziell.
Ja, ja.
Krass.
Ja.
Mach weiter.
Genau, ich mache weiter mit der pazifistischen Gesellschaft Mandalores. Das heißt, die Mandalorianer haben sich sehr gewandelt, sind sehr republikfreundlich. Sie sind meines Wissens nicht Mitglied der Republik. Allerdings Republik und Jedi freundlich irgendwie eingestellt. Zumindest erstmal nicht feindlich. Dem ganz krass entgegen spricht halt die Death Watch, die zurück möchte mit Pre Vizsla an der Spitze, dem Träger des Dunkelschwerts zu dieser Zeit, die zurück möchte zu der kriegerischen Geschichte beziehungsweise kriegerischen Tradition Mandalores und wieder zurück in die, wir machen was Kriegerisches, wir sind krasse Krieger und machen wieder Krieg. Da wollen die wieder zurück. Und dadurch entsteht eben diese Polarität, die Satine holt dann irgendwie die Jedi dazu, beziehungsweise dadurch entsteht ein Konflikt zwischen der Death Watch und den Jedi wieder, die dann auch kämpfen, beziehungsweise nicht unbedingt den Jedi als Orden, aber auf jeden Fall mal Obi-Wan.
Ja.
Und dann eben dadurch, dass sie eine Anschlagsserie auf Mandalore verüben und ja, so ging das da quasi weiter. Ich wollte jetzt nicht alles durcherzählen, aber...
Wurde halt zu einem ausgewachsenen, dicken, fetten Bürgerkrieg, der sich Ewigkeiten hinzieht.
Genau. Und dann natürlich in Clone Wars Staffel 7 kulminiert, denn irgendwann übernimmt Maul die Führung auf Mandalore.
Yes.
Eigentlich ist sein eigentliches Ziel, die Jedi, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi zu sich zu locken, um Rache zu nehmen an Obi-Wan. Und er weiß, dass Obi-Wan eine Verbindung zu Mandalore hat und nutzt deswegen Mandalore als, sagen wir mal, Köder.
Ja.
Genau, da kulminiert das dann darin, dass sogar Bo-Katan und Obi-Wan dann zusammenarbeiten, obwohl Bo-Katan eigentlich Mitglied der Death Watch war.
Mhm.
Und sie dann aber gegen Mauls mandalorianische Truppen zusammenkämpfen beim Siege of Mandalore, Belagerung von Mandalore, dem letzten Story-Arc in Clone Wars Staffel 7, den wir schon sehr ausführlich beleuchtet haben.
Mhm.
So. Langsam wird mein Mund fusselig, aber ich hab's auch gleich. Denn was dann nur noch kommt, ist, dass Kanan Jarrus und Sabine Wren in Besitz des Dunkelschwerts kommen.
Moment, was dazwischen jetzt aber noch fehlt, ist ja natürlich dann die Annäherung von Bo-Katan an den Frieden und an die Jedi. Also es ist im Endeffekt Bo-Katan Kryst, die ja dann Obi-Wan losschickt, um die Republik zu alarmieren. Und das ist ja dann wiederum wichtig, dass die Republik den eigentlichen Feinden, den Mandalorianern, hilft. Mhm. Aber diese neueren Entwicklungen nicht die uralte Feindschaft überdecken. Weißt du, was ich meine? Es ist ein Order of Enemy Sorcerers, nicht of Possibly Dangerous Sorcerers that Rush to Our Help.
Ja.
Und das überdeckt noch. Aber gut, gehen wir kurz in Rebels rein. Da wird es hoffentlich eine Erklärung dafür geben.
Ja, wir machen jetzt den Sprung zur Zeit von Rebels, auch genannt Age of the Empire, also Zeitalter des Imperiums. Maul hat dieses Dunkelschwert. So ein bisschen sind wir uns gerade noch nicht einig geworden. Tobi und ich haben gerade diskutiert, wie wann das Licht, das Dunkelschwert dahin gekommen ist. Es gibt dann ja diese Geschichte mit Ezra und Maul. Und auf Dathomir liegt eben das Dunkelschwert.
Ach, das erfahren wir wahrscheinlich in diesem Son of Dathomir Comic-Dingsbums.
Das kann auch sein. Auf jeden Fall greift Sabine Wren, besessen von einer Nachtschwester, Ezra Bridger mit dem Dunkelschwert an. Und Ezra zerstört mit dem Dunkelschwert und seinem eigenen Lichtschwert den Altar, durch den Sabine kontrolliert wird. Und Sabine als Mandalorianerin erhält damit das Lichtschwert. Das Dunkelschwert.
Mhm.
Und damit ist es wieder in mandalorianischer Hand. Sie kriegt dann Training tatsächlich mit dem Dunkelschwert von Kanan. Allerdings gibt sie es dann zurück an Bo-Katan und die nutzt es dann, um die Mandalorianer wieder zu vereinen und sich selber zum Mandalore zu machen.
Ja.
Soweit einverstanden, oder?
Also sich selber zum Mandalore zu machen, diese Rolle auszuüben, die ihr angetragen wird.
Genau. Ja. Also zu diesem Vereiniger der Mandalorianer. Und dann gibt es wieder den Sprung After the Empire, also nach dem Imperium, wo dann Moff Gideon nach der großen Säuberung in Besitz des Dunkelschwertes ist, aus, wie ich schon gesagt, ungeklärten Umständen. Aber zusammenfassend jetzt einfach mal, oder? Oder hast
ja,
du noch was?
Nee, ich habe nur zwei Funfacts für Satine, die kommen aber am Ende.
Okay.
Also jetzt gleich.
Ja, also das Dunkelschwert zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch die Geschichte zwischen den Jedi und den Mandalorianern. Die Mandalorianer waren früher in den Kriegen gegen die Jedi erstmal im Nachteil, da sie ja die Macht nicht nutzen konnten und mussten dadurch immer technologisch weiter sein als die Jedi. Damit wurden die angetrieben total und waren damals dann eins der hochentwickelsten Technologievölker.
Was ja Dave Filoni auch 1:1 irgendwann mal so sagt.
Genau.
Dass die Rüstung der Mandalorianer explizit darauf ausgerichtet sind, den Jedi zu widerstehen.
Ganz genau. Aus reiner Notwendigkeit im Kampf.
Genau.
Und dann haben sie diesen Krieg allerdings trotzdem verloren. Und es ging dann eben in diese Geschichte mit dem Tare Vizsla, der zum Jedi werden durfte, das Dunkelschwert konstruiert hat. Dann gab es wieder, während dem Fall der Alten Republik, gab es irgendeine Art von Konflikt, oder in den auch die Mandalorianer und die Jedi mit reingezogen wurden, also die Jedi ja sowieso in der Alten Republik, wo die Mandalorianer sich das Dunkelschwert zurückgeholt haben. Und seitdem ist es in Besitz der Mandalorianer, dann war es wieder in Besitz von Maul, einem Gegner der Jedi, wodurch dann Mandalorianer zusammen mit Jedi gegen Maul gekämpft haben. Und dann kam es wieder in mandalorianische Hände, um wieder den, sag ich mal, angestammten Platz an der Spitze der Mandalorianer einzunehmen. Und was mit Moff Gideon passiert und woher er das Schwert hat, das erfahren wir in Staffel 2 von Mandalorian.
Genau, und dann bekommen wir wahrscheinlich noch mehr Hintergründe zu diesem Order of Enemy Sorcerers.
Ganz genau.
Zu dem Orden der feindlich gesinnten Trickser. Taschenspieler.
Sorcerer?
Beschwörer.
Beschwörer, Zauberer.
Ich überlege, ich glaube, ich würde es auf Deutsch nicht mit Beschwörer übersetzen wollen. Also wenn ich jetzt für die Übersetzung verantwortlich werde.
Ja.
Weil ein Beschwörer, der erschafft eine kleine Kreatur, die für ihn kämpft.
Ich finde es auch sehr interessant, die Unterscheidung im Englischen und wirklich auch thematisch bzw. bedeutungsmäßige Unterscheidung zwischen Sorcerer, Wizard und Mage.
Das stimmt, wobei Mage kommt ja irgendwie vom Magus, einer Art Gelehrten.
Ja.
Vom Lateinischen. Wizard? Sorcerer ist irgendwie, glaube ich, klingt irgendwie römisch oder lateinisch.
Ja.
Und Wizard hat dann wahrscheinlich, oh Gott, oh. Lass uns das beim nächsten Mal machen.
Als was zählt denn Merlin? Merlin zählt doch als Magier, also Mage, oder? Merlin ist ein
Zauberer für mich.
Zauberer? Okay.
Ein Wizard.
Und in der originalen Artus-Sage, wie wird der da beschrieben? Also weißt du das Wort? Ist das ein Mage, ein Wizard oder? Aber gut, ist egal. Auf jeden Fall.
Jetzt pass auf. Ah, jetzt pass auf. Wizard,
ja,
kommt von Wise, mhm, im späten Mittelenglisch und ist dann sozusagen ein Philosopher, Sage, ein Philosoph, ein Gelehrter,
mhm,
und bekommt die Nachsilbe Art. Also dieses kommt da wiederum aus dem Germanischen. Das hast du dann auch in, oh Gott, in ganz vielen Namen ist es heute noch mit drin. Das kommt heute vor allem vor, sowas wie Drunkard.
Mhm.
Also so einem abwertenden Sinn.
Ja.
Und hat irgendwie einen Bezug zu Altfranzösisch.
Mhm.
Das wäre der Wizard. So. Sorcerer. Und was war das dritte? Mage. Aber, also Mage bin ich mir sehr, sehr sicher. Genau, es kommt vom lateinischen Magus. Und ist einfach eine anglizierte Form.
Mhm.
Für einen Enchanter, einen Enchantment, ein Verzauberer. Also wirklich ein Zauberer.
Mhm.
Und Magus war ursprünglich ein Wort, ein persisches, ein Wort für die belesene und irgendwie priesterlich geprägte Klasse in Persien.
Mhm.
Also kommt aus der Bibel.
Okay.
Und im Altpersianischen gibt es wohl ein Wort namens Magus, das sowas wie Magier bedeutet. Scheint irgendwie damit verwandt zu sein. Und Sorcerer kommt vom Mittelenglisch Sorcerere, geht ausgeliehen vom altfranzösischen Sorcier oder sowas. Und es kommt von Sorciarus aus dem Vulgärlateinischen, das so viel bedeutet wie mündliche Antwort. Also alle was? Drei irgendwie eine Form von Gelehrter, nur ja, der Mage hat tatsächlich was mit Magie zu tun.
Ja, ich meine, ein Merlin in der Artus-Sage mit seinen Zauberkräften ist wahrscheinlich ja auch auf, ich meine, in jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit, ist wahrscheinlich auch einfach einer, der halt einfach mehr gerallt hat als alle anderen.
Ja, oder halt sowas war wie ein wie ein Arzt oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, genau.
To spell, also buchstabieren, ist ja nicht ohne Grund verwandt mit Spelling.
Ja.
Und es war halt die einzigen, die lesen konnten, waren die Priester und die Doktoren, die entweder göttliche Einfluss nehmen konnten oder Gott beeinflussen konnten oder heilen konnten und damit eine gewisse Art von magischer Fähigkeit hatten.
Ja, genau, eben. So, gut, gehen wir aber mal zurück. Das
auch geklärt, ja? Nächste Woche gehen wir komplett in die Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wahnsinn. Ja, lass uns kurz zurückgehen. Ich muss
langsam los. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-nicht-gut.
Ja, und eine Wildschweinwarze.
Das auch.
I fought in your general direction. Your father is a hamster and your mother stings...
smells of like elderberries.
Smells of elderberries, genau so ist es.
Gut, ja, egal, gehen wir zurück.
Ja. Geh zurück.
Schnell. Du wolltest zurückgehen. Du wolltest noch Fun Facts über...
Ach so, okay.
Satin also, machen.
Wir sind gut durch. Ich habe jetzt noch kurz mal ein bisschen mich zu Satin eingelesen. Und tatsächlich gibt es noch zwei Belege, die noch mehr für diese Beziehung sprechen, wenn wir es noch nicht hatten.
Mhm.
Ewan McGregor hat im Film Moulin Rouge aus dem Jahr 2001 eine Geliebte. Die heißt Satin.
Mhm.
Und Satin sagt bei ihren letzten Worten im Deutschen: Vergiss nie, mein lieber Obi-Wan, an was du glaubst. Okay, ja, kein Beleg.
Mhm.
Im Englischen: Remember, dear Obi-Wan, I loved you always and I always will. Also, merke dir, lieber Obi-Wan, ich liebte dich immer und werde dich immer lieben. Dumm, dumm, dumm.
Und warum wird das im Deutschen dann verändert?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also,
Das
Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist, dass da quasi dieses Zölibat, das den Jedi auferlegt wurde, vom Übersetzer zu ernst genommen wurde.
Das kann sein. Aber ich meine, es ist ja relativ eindeutig. Aber okay.
Oder relativ simples Ding, dass sie vergessen haben, es zu übersetzen.
Mhm.
Dass sie da fertig werden mussten, und zwar schon 11 Uhr in der Nacht. Und dann hat er halt ein paar Worte vergessen.
Ja, okay. Und das zweite?
Unfalsch übersetzt. Das waren schon beide.
Ach, das waren
das andere,
schon beide.
Das andere war die Geliebte von Ewan McGregor in Moulin Rouge. Gut, damit enden wir. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr Angeberwissen.
Wir haben
sollen wir das dauerhaft machen, am Ende noch so eine kurze Angeberwissen-Rubrik einführen?
Das können wir machen, wenn wir da genug haben.
Also vor allem, wenn wir uns daran erinnern.
Wir haben zwischen den Jedi und den Mandalorianern viele kriegerische Auseinandersetzungen. Wir haben viele Partnerschaften im Sinne von, sie kämpfen zusammen für eine Sache, beziehungsweise teilweise für die Befreiung Mandalores. Und wir haben sogar eine Liebesbeziehung.
Aber wir haben trotz allem
ein mandalorianisches Mitglied des Jedi-Ordens.
Das stimmt, aber wir haben trotz allem immer wieder diesen alles überdeckenden Konflikt des Jedi-Mandalorianer-Krieges. Und zwar egal, ob das jetzt Maul und die Mandalorianer sind, ob das Obi-Wan und Satine sind und auch Kanan und Sabine thematisieren das mal.
Ja.
Wo Sabine quasi sagt, ja, die Jedi-Mandalorianer-Kriege liefen nicht so gut für euch. Mhm. Und Kanan zeigt ihr, wo der Hammer hängt und sagt nebenbei zu ihr, ja, vergiss nicht, aber dass dieser Krieg von Jedi gewonnen wurde.
Ja.
Und das ist wahnsinnig spannend, dass der alles überdeckt, aber macht natürlich auch wieder ein bisschen mehr Lust auf die neue Staffel.
Ganz genau.
So, ich glaube zwar ganz fest, dass wir die neue Staffel von Mandalorian auch ohne dieses Wissen verstehen werden.
Ja.
Auf der anderen Seite verstehen wir jetzt vielleicht so ein bisschen mehr. Und immerhin wissen wir jetzt, woher das Darksaber kommt. Und wenn ihr jetzt mit Menschen guckt, die diese Trickfilme völlig verabscheuen und überhaupt keine Ahnung haben, was dieses Darksaber ist und was ist denn das für ein Scheiß, jetzt seid ihr gerüstet. Gelle?
Ganz genau. Jetzt seid ihr gerüstet und wir sind jetzt gerüstet, diesen Podcast zu beenden.
Ja, Zeit wird's. Ich muss weg.
Zeit wird's. Ich muss wieder arbeiten und damit beenden wir jetzt diesen Podcast, wie schon gesagt, mit den allseits bekannten Worten: Möge die Macht mit euch sein. This is the way.